The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 16. Juli.
Estonia has just given another military aid package of 20 million and I also hope that everybody else does the same.
Diese Frau soll nach außen die neue Stimme Europas werden und zwar eine, die auch im Kreml gehört wird.
They could outweigh Russia.
Kaja Kallas ist 47 Jahre alt. Sie ist die Premierministerin von Estland. Jetzt hat sie ihren Rücktritt eingereicht für ihren neuen Job in Brüssel. Die Juristin aus Tallinn soll die neue EU-Außenbeauftragte werden. Wer ist die Frau? Was ist von ihr in der Rolle der EU-Top-Diplomatin zu erwarten? Kaja Kallas stammt aus einer Familie, deren Schicksal eng und dramatisch verbunden ist mit der russischen Geschichte. Ihre Mutter wurde als Kind mit ihrer Familie von den Sowjets unter Josef Stalin von Estland nach Sibirien deportiert. Erst nach Jahren durfte die Familie aus der Verbannung wieder zurück in die Heimat. Kaja Kallas reiste als Mädchen 1988 mit ihren Eltern nach Ost-Berlin. Im letzten Jahr sprach die Liberale bei der Friedrich-Naumann-Stiftung in Berlin darüber, was der Fall der Mauer für sie bis heute bedeutet.
Soon enough, the wind of change began to blow, tearing down the wall in Berlin as well as elsewhere in Europe. And I was able to breathe in this air of freedom also at home.
Aufgrund ihrer Familiengeschichte und aufgrund dessen, dass das NATO-Mitglied Estland mit Russland eine 300 Kilometer lange Grenze hat, positioniert sie sich als laute Kritikerin Putins.
We have let Putin get away with aggression several times before. We cannot let him get away with it again now.
Sie fordert mehr Waffen für die Ukraine, mehr Sanktionen gegen Russland, das Einziehen russischer Auslandsvermögen. Dem Kreml ist Kallas ein Dorn im Auge und hat sie auf eine Fahndungsliste gesetzt wegen, Zitat, feindlicher Handlungen gegen die historische Erinnerung. Kallas hatte Sowjetdenkmäler in estnischen Städten abreißen lassen. Tobias Koch ist Deutscher und lebt als Digitalisierungsberater in Estland. Er erklärt, wie man dort auf den neuen Job der bisherigen Premierministerin schaut.
Ich denke, dass Kaja Kallas in den letzten 3 Jahren unheimlich wichtig war für den estnischen Staat. Sie hat durch ihre klare Unterstützung zur Ukraine natürlich ein sehr scharfes, starkes Profil herausgeformt, auf das die Est, glaube ich, sehr stolz sind und was sie schätzen.
Mit Spannung wird erwartet, wie Kallas ihre sehr direkte Art ins Amt einer Top-Diplomatin integrieren wird.
Ich denke, sie transportiert das Bild einer Estin sehr gut. Sie zeichnet sich durch eine Direktheit aus. Das Amt der Außenbeauftragten der Europäischen Union ist sicherlich eher diplomatisch. Insofern wird sich zeigen, wie sie das letztendlich auszufüllen weiß. Druck machen, Entscheidungen beschleunigen, aber gleichzeitig natürlich auch nicht zu vielen Leuten auf den Schlips zu treten und daran zu denken, dass es eine Gemeinschaft ist, die gemeinsam zu Entschlüssen kommen muss.
Fazit: Kaja Kallas ist einer der interessantesten EU-Personalien der letzten Jahre. Ihre Biografie und ihre Herkunft geben ihr politisches Gewicht im Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Die Frau wird anecken. Sie wird manchmal Applaus ernten, manchmal auch für Kopfschütteln sorgen. Aber man wird ihr zuhören und man wird verstehen, was sie sagt. Ihr schärfstes Schwert ist ihre Klarheit. Für Olaf Scholz und viele andere heißt das warm anziehen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Andrei Hassan Khan hat als Berufssoldat in Afghanistan gedient. Im Interview spricht er über seine posttraumatische Belastungsstörung und wie sein Assistenzhund Birdie sein Leben verändert hat.
Wir sind ein sehr, sehr dickes Team geworden.
Anne Schwedt in New York schaut auf die neuen Zahlen von Goldman Sachs. Wir hören den Europameister im Vogelzwitschern und wundern uns über das schlechte Image der Kirsche. Andrei Hassan Khan ist Berufssoldat. Seine Bundeswehreinheit war eine der ersten, die mit Drohnen Luftaufklärung betrieben haben. Dutzende Auslandseinsätze hat er in über 10 Jahren absolviert, bis es zu einer Zäsur kam, die sein Leben für immer veränderte. Vor 7 Jahren wurde er bei einem Einsatz in Afghanistan Zeuge, wie die Taliban eine Militärbasis der afghanischen Armee angegriffen haben und wie 140 Menschen niedergemetzelt wurden. Das, was Andrei Hassan Khan an diesem Tag via Bildschirm beobachtet hat, hat ihn nachhaltig geprägt. Der Krieg wurde allgegenwärtig. Angstzustände, Panikattacken, das Hirn schreit immer Gefahr. Es handelt sich um eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. Heute versucht Hassan Khan, das Erlebte zum Positiven zu wenden. Seine Erfahrungen hat er in dem Buch verarbeitet. Heute fühlt sich alles an wie Krieg. Zudem setzt sich Hassan Khan aktiv für Veteranen hier in Deutschland ein und engagiert sich bei den Liberalen. Ich habe ihn und seine therapeutische Assistenzhündin Birdie zu uns ins Studio eingeladen, um über all das zu sprechen. Birdie gibt ihm Halt und Orientierung in Alltagssituationen. Hallo, Herr Hassan Khan.
Hallo, Frau Spieker.
Sie haben als Berufssoldat 27 Auslandseinsätze absolviert, etwa 1500 Einsatztage in Afghanistan, aber auch in Mali, Usbekistan, in Sarajevo. Was genau ist Ihre Rolle gewesen?
Am Anfang meiner Karriere, da müssen wir tatsächlich bei Sarajevo anfangen, also in ehemaligen Jugoslawien, habe ich im Nachschubbereich eine Logistik-Inventur gemacht, weil die Sachen, die man dabei hat, die muss man natürlich auch zählen am Ende des Tages, wie im normalen Geschäft. Aber ich bin dann irgendwann zur Luftwaffe gegangen und irgendwann kam der Punkt, wo ich mich bewerben konnte auf einen Job für unbemannte Luftfahrt. Ja, neudeutsch sagt man Drohne, das finde ich nicht ganz so schön, ich mag dieses Wort nicht. Es ist ein unbemanntes Luftfahrzeug.
Das sind auch wirklich große Flugzeuge.
Also darauf, wo ich darauf gelernt habe, dass ein Heron 1, so heißt der Flieger, das ist von Israel Aircraft Industries hergestellt und der ist so groß wie eine Cessna, würde ich sagen, 16,60 Meter in der Spannweite, 18,40 Meter lang ungefähr, also kein Spielzeug.
Und Ihre Aufgabe war das Steuern der Kamera, richtig?
Ja, ganz genau. Okay. Also wir haben 2 Personen immer on board, möchte ich das nennen. Also eine Crew, ein Pilot, der ist voll mit Lizenz. Der fliegt also auch ein normales Flugzeug, militärisch. Und ich habe den Sensorbediener gemacht. Nachher hieß er Tactical Operator Meister, also derjenige, der für die Sensorik verantwortlich ist.
Mhm. Und dann ist 2017 etwas passiert, was Sie komplett aus der Bahn geworfen hat. Können Sie kurz schildern, wenn es für Sie okay ist, in groben Zügen, was da passiert ist?
Ja, das kann ich. Ich muss ein bisschen nachdenken und durchatmen, wie ich das sortiere, weil es fällt mir ja immer noch schwer, das alles in Worte zu fassen. Das liegt nicht daran, weil ich nicht das umsetzen könnte mit Worte, sondern einfach, es ist so merkwürdig im Kopf. Wir haben einen Alarmstart durchgeführt und sind zu einem benachbarten Camp von Mazar-i-Sharif, wo wir stationiert waren, im Camp Mamal, rübergeflogen. Und ich sag mal ganz kurz und knapp, es ist wohl ein Anschlag passiert und wir sind hin und haben versucht herauszufinden, was los ist und haben tatsächlich nicht viel gesehen. Und irgendwann habe ich die Kamera gewechselt von der Tageslichtkamera zu der Infrarotkamera. Die Infrarotkamera, die stellt ein Farbspektrum dar. Ich sag mal als Beispiel, ein Feuer würde, wenn ich die richtige Polarität gewählt habe, schwarz darstellen und je mehr es brennt, desto schwarzer wäre es, desto dunkler. Und da kann man dann halt auch Bullets sehen, also Schüsse. Das haben wir dann am Ende gesehen und sind zu einer Moschee, die in diesem Camp gewesen ist, hin. Und ja, dort ist ein riesiges Massaker durch die Taliban durchgeführt worden. Irgendwann kam die afghanische Armee und wollte dem Ganzen ein Ende setzen. Grundsätzlich finde ich das ja gut. Aber die haben einfach wild da hineingeschossen. Und haben wahrscheinlich auch unschuldige Menschen getötet.
Und also an Grausamkeit kaum zu übertreffen. Aber das war auch leider nach ihrer Heimkehr auch nicht das Ende der Geschichte, sondern haben festgestellt, dass sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Wie hat sich das in ihrem Alltag ausgewirkt?
Am Anfang gar nicht. Ich habe es gar nicht wirklich gemerkt. Eine posttraumatische Belastungsstörung hat so ungefähr eine Inkubationszeit, möchte ich das jetzt mal nennen, von 3, 5, 7 Jahren ungefähr. Irgendwann habe ich es halt gemerkt, dass ich immer aggressiver geworden bin, dass ich nicht mehr unter Leute gehen wollte. Also ich habe mich zurückgezogen, soziales Leben gen Null runtergefahren. einkaufen. Es ist katastrophal gewesen, denn diese unkontrollierten Menschenmassen, damit konnte ich nicht mehr umgehen. In so einem Shop wollte ich eigentlich nur noch Kontrolle darüber haben und aufklären, hinter dem nächsten Gang, ob da vielleicht jemand wartet, der vielleicht uncoole Sachen macht, so salopp ausgedrückt. An der Kasse stehen, das geht nicht, man wird nervös, die Leute kommen einen dichter.
Man sieht nicht, was von hinten kommt.
Das ist total schlimm. Und ich habe 2020 noch einen Einsatz gemacht in Afghanistan, bin dann nach Hause und danach wurde es immer schlimmer. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt gehe ich zum Arzt. Mhm. Am Ende des Tages kam halt die Diagnose raus. Cool zu wissen, was los ist, aber unwahrscheinlich schlimm zu wissen, oh ja, jetzt ändert sich alles.
Ja, und dass man einen ganz, ganz weiten Weg vor sich hat dann. Mit sehr vielen Rückschlägen verbunden, kann ich mir vorstellen. Und allein die Erkenntnis, dass man an einer PTBS leidet, ist noch nicht die Lösung. Ne? Man muss ein ganzes Leben lang daran arbeiten, vermutlich.
Ja, posttraumatische Belastungsstörung geht nicht weg. Mhm. So einfach ist das.
Ja. Wann kam dann ein Assistenzhund in Ihr Leben?
Die Assistenzhundenummer, möchte ich salopp ausdrücken, hat meine Frau ausgegoogelt. Sie hat gegoogelt und hat irgendwie wissen wollen, so hey, was kann man denn noch machen für zusätzliche Unterstützung? Und dann kam sie relativ zügig auf den Träger. Und wir haben Kontakt aufgenommen, die sind bei Rostock, und haben telefoniert und mussten dann so einen Fragebogen ausfüllen. Das war ziemlich am Anfang, das war für mich eine Katastrophe, um ehrlich zu sein, weil ich musste ja mit anderen Menschen jetzt plötzlich auch noch darüber reden, was ich ja eigentlich überhaupt gar nicht mag. Ich mochte das nie so richtig und dann war es noch schlimmer. Mhm. Aber am Ende war es halt gut, weil die haben gesagt so, okay, weißt du was, du bekommst einen Hund von uns.
Und wie läuft das ab, wenn man einen Assistenzhund oder eine Hündin findet? Also in Ihrem Fall ist es Birdie,
ja,
die hier bei uns im Studio ist und ganz ruhig in der Ecke sich ausruht gerade, aber im Einsatz ist auch. Mhm. Wie findet man sich? Also es ist schon ein Zusammenspiel, ein Paar sind sie geworden. Wie findet man sich dann?
Also da muss ich meine Verantwortung dem Träger in die Hand geben, weil Astrid ist die Trainerin, unwahrscheinlich liebe Frau, die auch übrigens Kinder hat, die bei der Bundeswehr sind, die kann das alles nachvollziehen. Und die hat mit ihrem Team zusammen gegrübelt, hey, welcher Hund würde dann am besten zu André passen? Und dann sind die halt am Ende des Prozesses auf die Idee gekommen, ey, es muss Birdie sein.
Und wie unterstützt sie im Alltag? Was macht sie, wenn es ihnen nicht gut geht? Wie merkt sie das?
Das musste ich erstmal merken, wie sie das merkt. Denn sie fängt an, um mich herum zu schlawinern und fängt an, mich so anzustupsen. Und am Anfang habe ich mir gedacht, so, Mensch, Hund, lass mich doch mal bitte. Ne? Ich möchte mich einfach nur hier hinsetzen. Bis ich dann verstanden habe, nee, Moment, ja, dir geht's wirklich nicht gut. Der Hund hilft dir gerade. Wir sind ein sehr, sehr dickes Team geworden. Und Königsdisziplin ist zum Beispiel, wenn ich eine Panikattacke bekäme und ich bin irgendwo unterwegs, ich sag mal bei uns zu Hause im Wald vielleicht spazieren, dann könnte ich ihr ein Kommando geben und dann findet sie zurück zum Haus oder zum Auto.
Okay. Was würden Sie Ihren Bundeswehrkameraden raten, die auch ähnlich traumatische Erfahrungen gemacht haben bei Auslandseinsätzen und die vielleicht noch nicht erkannt haben, dass sie Unterstützung brauchen oder die Hilfe noch nicht gesucht haben, was würden Sie ihnen raten?
Das ist genau der schwierige Punkt. Ich engagiere mich auch bei den liberalen Soldaten und das ist genau mein Steckenfeld irgendwie. Veteranen und natürlich Verwundete, speziell posttraumatische Belastungsstörung. Wenn ich irgendjemandem erzähle, hey, pass auf, wenn es dir nicht gut geht, dann blockt er sofort ab. Das heißt, wir müssen versuchen, Angebote zu schaffen, dass die Menschen selber auf die Idee kommen, ich glaube, ich muss mir Hilfe suchen. Mhm. Und das ist der Punkt. Man muss halt selbst drauf kommen.
Ja.
Aber ich kam selber nicht drauf. Meine Frau hat mich jahrelang gepiesackt. Du musst, irgendwas stimmt nicht. Ich habe teilweise zu ihr gesagt, ich glaube, du solltest vielleicht mal irgendwo gehen und dich checken lassen. Mhm. Genau, bis sie am Ende des Tages natürlich recht behalten hat. Und sie hat immer recht gehabt. Ich wusste es. Ich konnte es nur nicht zugeben und ihr nicht sagen.
Ja, aber ich finde auch, bei... Also Sie haben da so, so grausame Sachen miterleben müssen und haben es trotzdem geschafft, was Positives daraus zu machen, Jens, dass sie versuchen, auch Kameraden zu helfen, dass sie versuchen, das Thema Veteranenkultur voranzutreiben und dass da mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird. Ich finde das sehr beachtlich, dass dabei was Positives rauskam. Das hätte ganz anders ausgehen können und so haben sie meinen größten Respekt.
Danke.
Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Offenheit und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da geht die Berichtssaison jetzt munter weiter und damit schnell nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Anne, wir haben ja gestern schon über den Finanzsektor gesprochen. Lass uns da direkt dran anknüpfen. Gestern haben zwei Schwergewichte des Investmentbereichs, Goldman Sachs und BlackRock, Zahlen veröffentlicht. Wie sind die ausgefallen?
Also Goldman Sachs konnte im abgelaufenen Quartal seinen Gewinn mehr als verdoppeln. Der Umsatz konnte um 17% gesteigert werden. Das lag an den guten Geschäften mit Anleihen und dem Aktienhandel. Außerdem gab es wieder mehr Fusionen und Übernahmen und durch hohe Gebühren konnte im Investmentbanking-Bereich auch wieder gut eingenommen werden. Da gab es einen Plus von 21%. Die Anleger freuten sich riesig über diese Ergebnisse mit einem Aktienplus von 2,6%. Und auch beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock sah es super aus. Die Anlagen stiegen auf einen Rekordwert. Das liegt vor allem daran, dass es eine hohe Nachfrage nach den ETFs des Unternehmens gibt. Außerdem konnten wieder neue Kunden gewonnen werden. Beim Umsatz gab es einen Plus von 8%. Die Anleger nahmen aber etwas Gewinne mit. Die BlackRock-Aktie fiel deshalb gestern um 0,6%.
Und dann, Anne, wird an der Wall Street ja momentan noch über einen Mega-Deal gesprochen. Alphabet, die Google-Mutter, hat $23 Milliarden in die Hand genommen und dafür ein Unternehmen gekauft, was führend im Bereich der Cybersicherheit ist. Wiz heißt die Firma. Was für Ziele stecken hinter diesem Deal?
Ja, die Verhandlungen befinden sich Insidern zufolge in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Wenn der Deal durchgeht, dann wäre es die bisher größte Firmenübernahme von Alphabet. Die Transaktion soll auch größtenteils in bar abgewickelt werden und könnte schon bald über die Bühne gehen. Wiz ist eines der am schnellsten wachsenden Software-Startups weltweit. Das bietet cloud-basierte Cybersicherheitslösungen an. Damit können auf Grundlage von künstlicher Intelligenz Bedrohungen in Echtzeit abgewehrt werden. Bereits jetzt hat Wiz Partnerschaften mit Tech-Riesen wie zum Beispiel Microsoft und Amazon. Wenn Alphabet diese Übernahme wirklich durchbekommt, dann verschafft sich der Google-Konzern damit echt einen riesen Wettbewerbsvorteil in dem Bereich. Solche Großübernahmen waren ja in der Vergangenheit auch echt selten geworden, weil die regulatorischen Hürden so groß sind inzwischen. Also können wir mal gespannt sein, ob das wirklich klappt.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es eine Europameisterschaft im Vogelzwitschern gibt und dass Hartmut Wolferstetter aus dem bayerischen Palling sie gewonnen hat. Er kann rund 40 verschiedene Vogelstimmen perfekt imitieren, zum Beispiel die Blaumeise. Oder den Turmfalken. Als Kind hat er aus Langeweile angefangen zu pfeifen und sich irgendwann eine CD mit Vogelstimmen gekauft und die versucht er so originalgetreu wie möglich nachzumachen. Seine Königsdisziplin ist der Blaufink. Mittlerweile geht der Landwirt in seiner freien Zeit damit sogar auf Tournee.
Also ich habe gemerkt, durch das, dass ich die Vogelstimmen sehr gut nachmachen kann, sind die Menschen allgemein begeistert. Ob das jetzt kleine Kinder sind oder ob das ältere Leute sind, das ist egal.
Sagt er hier dem Bayerischen Rundfunk. Gut, er füllt damit keine Stadien. Er beschränkt seine Auftritte eher auf Seniorenheime und Kindergärten. Aber seine Fans sind begeistert.
Weil der die so gut nachmacht. Also wirklich, er hat die Amsel nachgemacht. Also ich habe wirklich gemeint, ich höre jetzt eine Amsel pfeifen.
Aber vielleicht, weil er eben nicht nur pfeift, sondern auch Wissen über die kleinen gefiederten Freunde vermittelt. Zum Beispiel über die Drossel.
Es gibt verschiedene Drosselarten. Da gibt es die Singdrossel, dann gibt es die Rotdrossel, die Wacholderdrossel, die Misteldrossel, die Ringdrossel. Habt ihr vielleicht da schon mal was gehört von der Schnapsdrossel?
Wolferstetter ist mittlerweile ein echter Entertainer und erlebt ständig, dass ihm die Vögel antworten. Einmal sei er in einem Kindergarten gewesen und habe eine Amsel nachgemacht. Währenddessen habe sich eine Amsel auf das Fensterbrett gesetzt und angefangen, mit ihm gemeinsam zu singen, sagt er. Vielleicht hat sie sich aber auch einfach nur über seinen bayerischen Dialekt beim Zwitschern beschwert.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die gute alte Kirsche auf dem Obstteller immer mehr an Beliebtheit verliert. Der Konsum geht im fünften Jahr in Folge immer mehr zurück. 2019 hat jeder Deutsche im Schnitt noch fast 3 Kilo Kirschen im Jahr gegessen. Jetzt sind es nur noch 1,7. Doch warum ist das so? Die Kirsche ist doch so fest in unserer Kultur verankert. Schwarzwälder Kirschtorte, Waffeln mit heißen Kirschen, Kiba, also Kirschbananensaft, Mon Cheri Pralinen und Modern Talking haben doch auch eine Hymne auf die Kirsche geschrieben. Es gibt Dutzende Songs in der Popkultur über die Kirsche. Neil Diamond, Lana Del Rey, Harry Styles, alle haben über die Kirsche gesungen. Sade hat sogar einen Song über Kirschkuchen gemacht. Und Udo Jürgens kannte sich gut aus mit der Wildkirsche.
Wilde Kirschen sind so süß, grad wie aus dem Paradies. Und ich kann dir zeigen, wo es die besten gibt.
Bei dieser tiefen musikalischen Verwurzelung ist es doch verwunderlich, dass mit den Deutschen nicht mehr gut Kirschen essen ist. In der Obst-Beliebtheits-Hitparade rangiert die Kirsche aktuell nur noch auf Platz 6 hinter Pfirsichen, Erdbeeren, Weintrauben, Bananen und dem ewigen Spitzenreiter, dem Apfel. Die Kirsche ist auf dem absteigenden Ast, dafür gibt es mehrere Gründe. Die Kirsche hat einen Kern und das ist der Kern vom Kern. Denn die Kirsche lässt sich nicht so leicht konsumieren und verarbeiten wie beispielsweise eine Blaubeere, die an Beliebtheit immer mehr zunimmt. Sie ist nicht wirklich snackable. Man muss sich stets auch um die Entsorgung des Kircheninnenlebens kümmern. Als Kind kann man die Kerne noch wild durch die Gegend spucken. Ab einem gewissen Alter sollte man das tunlichst lassen. Und Kirschen sind in den letzten Jahren immer teurer geworden. Der Blick auf den Markt, auf zweistellige Kilopreise, tötet die Lust auf die kleinen, roten, süßen Verführer. Die Konsumenten sind offenbar, was die Kirsche angeht, treulose Tomaten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen frischen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder direkt aus diesem Studio. Same time, same place.
Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. But the big black car said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me? But I said, no. The one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back cause it's all so happy. And now I got a hole for the world to see. Ooh. Ooh. And it said no, no. No, 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 no. Said no, no. You're
not the one for me.